Spätere soziologische Analysen zur Geschichte des Buddhismus haben gezeigt, dass es in dieser buddhistischen Gemeinschaft eigentlich nicht nur diese zwei Modelle gab, die Mönche oder Klostermönche und die Haushälter, sondern eigentlich drei Lebensmodelle gab. Drei. Es gab die sogenannten Klostermönche, nachdem sich so feste Klöster oder Vihara herausgebildet hat. Es gab aber auch die sogenannten Waldeinsiedler und drittens, und das ist sicherlich die Masse der Buddhisten, die sogenannten Laienanhänger oder Haushälter. Ja. Und die hatten alle eine wichtige Funktion in der buddhistischen, im buddhistischen Großsangha, wenn man das so nennen will. Ja. Die Klostermönche kümmerten sich darum, die Lehren des Buddha zu bewahren, zunächst durch mündliche Rezitation und auswendig Lernen. Die buddhistischen Schriften sind über ein paar Jahrhunderte immer nur mündlich weitergegeben worden, später dann durch Abschreiben dieser Texte in Form von Palmenblattmanuskripten. Die hielten auch nicht so lange, die mussten irgendwann auch wieder kopiert werden und das hieß Abschreiben, also nicht technischer Kopierer, sondern ziemlich viel Handarbeit. Ja. Diese Mönche unterrichteten sicherlich auch Dorfbewohner, Stadtbewohner, vollzogen Rituale für sie, studierten die Texte, schrieben vielleicht auch Kommentare dazu, entwickelten die Lehren gewisserweise auch weiter. Ja. Die Waldeinsiedler oder Yogis widmeten sich vor allem der Meditation und gewannen aus den Tiefen ihrer Meditation neue Erkenntnisse. Sie lebten, denke ich, eine noch radikalere Entsagung als die Klostermönche, denen ging es teilweise materiell recht gut, muss man ehrlicherweise sagen. Ja. Die Waldeinsiedler stellten in gewisser Weise die etablierten Institutionen und Strukturen des Buddhismus immer wieder neu in Frage und waren eine explizite oder implizite Herausforderung für die etablierte buddhistische Kultur. Ja. Man kann sagen, sie überprüften die buddhistischen Lehren und Methoden auf ihre Wirksamkeit. Ja. In gewisser Weise waren sie Querdenker, wie man das so vielleicht neumodisch nennen wollte, oder spirituelle Revolutionäre, die den Buddhismus davor bewahrten, zu verkrusten und sich bequem in der Gesellschaft einzurichten und so eine Art Kirche, buddhistische Kirche zu werden. Ja. Also die warfen immer wieder die Fragen auf und provozierten, das kann man in manchen Texten da auch lesen, ja, führten die Klostermönche denn wirklich ein spirituelles Leben, radikaler, persönlicher Selbstveränderung? Oder hatten sie nur eine bequeme Beamtenstelle im Staat, ja, durch einen Posten im Kloster ersetzt? Oder vielleicht eine ärmliche Existenz als Hungerleider mit den vollen Reistöpfen eines wohlhabenden Klosters vertauscht? Die Haushälter oder Laien hielten die Verbindung zur breiteren Gesellschaft und machten durch ihre materielle Unterstützung den Lebensstil der Gruppe 1 und 2 erst möglich. Ja. Sie setzten die buddhistischen Lehren in die Alltagswelt um und beeinflussten die breite Gesellschaft mit buddhistischen Ideen und Idealen. Ja. Und aus ihnen rekrutierte sicher auch der Nachwuchs für die Waldeinsiedler und Klostermönche oder Nonnen. Ja. Es gibt einen buddhistischen Wissenschaftler mit Namen Reginald Ray. Er ist ein leitendes Mitglied der Shambhala-Bewegung, die ist von Chögyam Trungpa gegründet worden. Und Ray ist ein Amerikaner, argumentiert, dass alle diese drei Lebensmodelle, alle drei, für die buddhistische Bewegung und ihr spirituelles Überleben notwendig waren. Die hingen auch alle voneinander ab, ergänzen und befruchteten sich. Die Laien hingen zwar nicht materiell, aber spirituell, denke ich, von den Mönchen oder Waldeinsiedlern ab, weil die Letzteren bewahrten die buddhistischen Lehren, gaben sie weiter und entwickelten sie weiter. Und ohne die spirituellen Anstöße von diesen Waldeinsiedlern oder Klostermönchen, denke ich, würden die Laien auf das Niveau der umgebenden Gesellschaft aller Wahrscheinlichkeit nach zurückfallen und von ihrem spirituellen Bemühen würde nach einiger Zeit nicht mehr viel übrig bleiben, vermute ich mal. Ja.